Das Tollste an Tieren ist einfach, dass die einen so ins Hier und Jetzt holen, ja. Und der Mensch ist ja gerne mal verkopft und auch bei Dreharbeiten gibt es natürlich auch Themen oder Geschichten, die erzählt werden, wo man irgendwie, und bei diesem Film ging es um was ganz anderes. Da ging es viel darum, eben im Hier und Jetzt zu sein. Das habe ich ganz besonders genossen, muss ich ehrlich sagen.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Folge spricht Schauspielerin Alexandra Maria Lara über ihre neue Netflix-Komödie Eat, Pray, Bark. Moin, moin und ein großes Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Und ich wünsche euch natürlich als allererstes ein richtig schönes, entspanntes Osterwochenende mit jeder Menge Zeit hoffentlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr noch den ein oder anderen Streaming-Tipp gebrauchen könnt und den habe ich hier heute natürlich mit dabei. Außerdem, ihr habt sie eben schon gehört, ein Interview mit Alexandra Maria Lara und einen lieben Kollegen habe ich natürlich auch am Start und ich bin mir sicher, ihr werdet seine Stimme noch erkennen, denn es ist gar nicht so lange her, dass Henrik das letzte Mal in diesem Podcast zu Gast gewesen ist und zwar zu dem Oscar-Special. Also ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Hallo Henrik.
Hallo, ja, da bin ich schon wieder. So schnell kann es gehen, ja.
Wir sprechen nachher über The Testament, die Zeuginnen. Das ist ein Spin-off zu The Handmaid's Tale, was ja vor ein paar Jahren wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich gewesen ist. Wie du das fandest und was du dazu zu sagen hast, das hinterfrage ich später. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie stehst du denn eigentlich dazu, wenn Sachen mit Spin-offs immer noch in eine Fortsetzung gehen? Weil das Ganze war eigentlich abgeschlossen. Man hätte nicht zwangsläufig damit gerechnet, dass es weitergeht. Und ja, es ist weitergegangen. Sagst du eher, ist cool oder sagst du, das ist gar nicht mein Ding?
Fällt mir schwer, darauf eine eindeutige Antwort zu geben. Also ich würde erstmal immer sagen, das Original ist schon meistens am besten. Ich kann mich selten daran erinnern, dass ein Spin-off irgendwie das Original noch getoppt hat. Aber es ist natürlich, was ist berechtigt, ne? Wenn eine Serie viele Fans hat, dann macht es Sinn, dass die Macher versuchen, den Hype weiter am Leben zu halten und den Fans was zu bieten. Also da kann ja auch immer mal wirklich was Überraschendes bei rauskommen oder neuer Star geboren werden, wer weiß. Also ich würde sagen, Spin-offs kann man ruhig mal eine Chance geben.
Du bist unser Kinofachmann, ich habe es neulich schon erwähnt, und mein liebstes Kinobeispiel in der Hinsicht ist die Tribute von Panem, wo das ganze Jahr wirklich so um 2012 herum mit dieser Einstiegstrilogie und Jennifer Lawrence extrem erfolgreich gewesen ist. Jetzt kam vorletztes Jahr der Film mit Rachel Ziegler, das war quasi eine Geschichte, die auch davor gespielt hat, also ein Prequel. Und jetzt geht's dieses Jahr, korrigiere mich, mit einem weiteren Prequel weiter. Und da funktioniert das ja auch extrem gut.
Offenbar, da bin ich nun wirklich gar nicht im Thema. Ich glaube, da bist du mehr im Thema als ich. Aber es klappt. Offenbar klappt es. Da war noch eine lange Pause zwischen der Originaltrilogie oder den Original 4, 5 Teilen und dann dem ersten Spin-off. Ob jetzt nach so kurzer Zeit die Fans da weiter mitgehen? Ich glaube ja. Ich glaube, die Besetzung ist hochkarätig. Und ja, ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, es gibt ja auch, wird ja gerade gedreht zu Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino mit Brad Pitt und Leo DiCaprio. Da soll es ja jetzt auch eine Fortsetzung geben oder die wird schon gedreht mit Brad Pitt. Und da weiß ich noch nicht, ob von einem Originalstoff von Quentin Tarantino unbedingt es ein Spin-off geben muss von einem anderen Regisseur gedreht. Also da bin ich erstmal skeptisch, ob es das braucht.
Also das finde ich tatsächlich spannend, auch dass Tarantino da sein Einverständnis für gegeben hat, wobei ich nicht weiß, ob er das muss, aber trotzdem ist das ja so eindeutig seine Handschrift, die Produktion immer tragen.
So ist das, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das Drehbuch angefertigt hat oder als Produzent wird er sicherlich mit dabei sein, aber er hat halt seine Rolle oder die Rolle von Brad Pitter, Cliff Booth, ich glaube, der Film heißt The Adventures of Cliff Booth, ja, in andere Hände gegeben und ja, finde ich, das ist jetzt nicht unbedingt was man erwartet bei jemandem wie Tarantino, der wirklich, wie du sagst, einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Handschrift hat und dass es in dessen Universum irgendwie jetzt fortgesponnen wird, das ist schon was Besonderes, ja.
Spannend, aber spannend ist jetzt auch die Testaments, die Zeuginnen, und da sprechen wir später drüber. Ich verabschiede dich jetzt erstmal ins Off und genau, wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Ciao.
Ein Hinweis noch von mir in eigener Sache, bevor wir jetzt zu den Kurzhighlights kommen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens auf die Glocke drückt. Dann erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge erscheint, also immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und folgt natürlich auch gerne bei Instagram allyoucanstream_podcast. So, und jetzt die Kurzhighlights. Kurz und übersichtlich. Alle Fans von cleveren Gauner-Geschichten, für die habe ich jetzt direkt am Anfang was Passendes mit dabei. Und zwar geht's los mit Crime 101, seit dem 1.4. bei Prime Video verfügbar. Erzählt wird die Geschichte eines cleveren Juwelendiebs, dem tatsächlich niemand auf die Schliche kommt und der jetzt so seinen finalen Coup quasi plant. Und bei dem muss er aber unfreiwillig mit jemandem zusammenarbeiten, nämlich mit einer Versicherungsmanagerin. Und die sind beide wenig begeistert von der Gesamtsituation und das stellt sie beide vor extreme Herausforderungen. Parallel dazu kommt sein Konkurrent mit großen Plänen um die Ecke und die Polizei ist den beiden jetzt mittlerweile gefährlich nah auf den Fersen. Also von daher, es wird spannend. Das Ganze war ein Kinofilm von Sony, der im Februar extrem limitiert im Kino gestartet ist. Deshalb nehme ich den jetzt an dieser Stelle auch mit auf. Und auffällig ist aber auf jeden Fall die Besetzung. Denn wir haben Chris Hemsworth, bekannt als Thor, in der Hauptrolle. Wir haben an seiner Seite Oscar-Preisträgerin Halle Berry mit dabei. Wir haben Barry Keoghan, den ich schon zu Peaky Blinders erwähnt habe und der demnächst bei den Beatles-Filmen dabei sein wird als Konkurrent. Und wir haben, Marvel lässt nochmal grüßen, Mark Ruffalo am Start, der ja in erster Linie als Hulk ganz oft bekannt gewesen ist. Und was diesen Film tatsächlich von anderen Vertretern des Genres unterscheidet, meiner Meinung nach, ist, dass der sich anders als viele andere nicht so auf actionreiche Szenen fokussiert, sondern tatsächlich den Charakteren und ihren Charakteristika sehr viel Raum gibt. Das macht die Figuren wahnsinnig nahbar und es gibt einem die Möglichkeit, sich mit denen sehr zu identifizieren und zieht deshalb auch die Zuschauer mit rein. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Dicke Empfehlung für euch. Stark besetzt geht's weiter, denn jetzt kommen wir zu Outcome, eine neue Dark Comedy, ab dem 10.04. bei Apple TV Plus verfügbar. Und das ist auch noch ganz wichtig, ab 16. Also je nachdem, mit wem ihr den Film schauen wollt, solltet ihr das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und es geht um einen Hollywood-Star, um den Hollywood-Star Reeve Hawk, gespielt von Keanu Reeves, der mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das droht seine Karriere zu zerstören. Und er macht sich jetzt eben auf die Suche nach diesem Erpresser, macht sich im Zuge dessen aber mehr oder weniger auch auf eine Reise in die eigene Vergangenheit. Denn er trifft alte Bekannte und er muss vor allem, und das ist für ihn die große Herausforderung, eigene Fehler reflektieren, die er mal gemacht hat und stellt fest, dass das gar nicht so einfach ist, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Inszeniert wird das Ganze von Jonah Hill. Den kennen viele von euch bestimmt als Schauspieler, denn der war unter anderem zum Beispiel in The Wolf of Wall Street an der Seite von Leonardo DiCaprio zu sehen und hat aber vor ein paar Jahren in Mid-90s auch sein Debüt als Regisseur gegeben. Also der weiß, was er da tut, hat aber fairerweise vor der Kamera auch richtig gute Leute mit dabei. Also Regisseur Martin Scorsese spielt mit und wir haben Cameron Diaz am Start. Die hat ja vergangenes Jahr ihr Comeback in Hollywood gefeiert nach langer Abstinenz. Also sie war eine ganze Zeit lang weg und ist jetzt wieder dabei, gibt sich jetzt hier in dieser Produktion die Ehre. Also mehr Star Power geht tatsächlich kaum. Tierisch wird es in Eat, Pray, Bark, eine neue Netflix-Komödie, die bereits seit dem 1.4. zur Verfügung steht. Und im Fokus dieser Geschichte stehen 5 sehr schräge HundebesitzerInnen, die alle mit einer Mission aufeinandertreffen. Und zwar wollen sie die Beziehung zum eigenen Tier verbessern und machen dafür einen Intensivkurs in den Tiroler Bergen bei einem ausgesprochen charismatischen Hundetrainer. Und ja, es sind sehr unterschiedliche Gestalten, die da aufeinandertreffen. Also wir haben einmal Politikerin Ursula, gespielt von Alexandra Maria Lara, die ein Imageproblem hat und diesen Hund sich eigentlich nur angeschafft hat, um das Image bei ihren Wählern eben entsprechend zu verbessern, jetzt aber erstmal vor der Herausforderung steht, eine Beziehung zu diesem Tier aufbauen zu müssen. Dann haben wir Babs, die ihrem Rüden absolut keine Grenzen setzen kann und völlig überfordert ist. Dann haben wir Siggi und Helmut, die eine kleine Yorkshire-Terrier-Hündin an ihrer Seite haben und permanent über dieses Tier streiten. Und wir haben Hakan, der ebenfalls mit seinem belgischen Schäferhund völlig überfordert ist. So, und vor Ort wird dann eben schnell klar, dass nicht die Tiere, sondern die Besitzer das eigentliche Problem sind. Und ja, so wird diese Reise dann auch ganz schnell zu einer Art Reise zu sich selbst. Die Netflix-Komödie ist starbesetzt, unter anderem mit David Striso, mit dem wir zum Beispiel aus Bach kennen, und Alexandra Maria Lara. Und was die über die Arbeit mit den vielen Hunden am Set zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Alexandra Maria Lara.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Wir sprechen über Eat, Pray, Bark, eine neue Komödie, die ab sofort bei Netflix verfügbar ist. Und ich fand es ganz schön, am Anfang fällt direkt dieser Satz, ein Hund macht dich zu einem glücklicheren Menschen. Ich muss die Frage am Anfang mal stellen, gibt es aktuell einen Vierbeiner, wo das bei Ihnen der Fall ist?
Leider nicht. Wir sind jetzt leider im Moment das erste Mal ohne Hund, aber das ist auch eine ganz neue Erfahrung für uns. Aber es gab Hunde und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht bald wieder einen geben könnte, ja.
Das heißt, Sie haben auf jeden Fall schon mal einen ganz besonderen Bezug zu diesem Film gehabt wahrscheinlich. Hat das eine Rolle gespielt, dabei diese Rolle, also diese Figur auch tatsächlich anzunehmen?
Ja, jetzt habe ich ja jetzt spiele ich ja eine Frau sozusagen, die zumindest am Anfang der Geschichte gar keinen Bezug so richtig zu Hunden hat und dann sozusagen in eine Bredouille gerät und dadurch sozusagen lernt sie das erste Mal dann, was es wirklich bedeutet, mit Hunden zusammen zu sein. Aber ich muss sagen, mir hat es natürlich total geholfen bei den Dreharbeiten, dass ich meine eigenen Erfahrungen über so viele Jahre sammeln konnte, weil meine Hündin Dottie im Film ist ein sehr charakterstarkes Wesen und wir hatten auch gleich eine sehr besondere Beziehung und Verbindung zueinander. Und da hat mir das auf jeden Fall wirklich geholfen, dass ich selber ein Hundemensch bin und meine Erfahrungen hatte, ja.
Es gibt doch diesen Spruch, drehe nie mit Kindern und drehe nie mit Tieren oder sowas beim Film, irgendwie, der ja relativ populär ist. Jetzt waren das natürlich wahnsinnig viele Hunde, die sie da irgendwie auch gleichzeitig am Set gehabt haben. Und wenn man das so mit vergleicht mit, keine Ahnung, Lassie oder so, da ist das irgendwie immer nur einer, den man zumindest sieht. Inwieweit beeinflusst das die Dynamik am Set vielleicht auch nochmal, wenn man so viele Hunde miteinander hat, weil die werden ja auch miteinander interagieren?
Total. Also ich muss sagen, erstens wurden wir begleitet von einem wirklich hervorragenden, recht großen Team an hauptsächlich Hundetrainerinnen und einer wunderbaren Chefin, der Renate, die das eben alles mit einem wahnsinnigen Gespür organisiert und choreografiert hat und die das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir so viele eben Vierbeiner und uns dann unter einen Hut bringen konnten vor der Kamera. Ja, also das war schon mal wirklich fantastisch organisiert, aber man muss natürlich auch offen und spontan sein bei so einem Dreh, weil es eben nicht ein Hund ist, sondern mehrere. Und deswegen muss man, finde ich, so von Schauspielerseite auch so ein bisschen mitbringen, eine gewisse Flexibilität und dass man einfach auch spontan reagieren kann dann.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wie viel von diesem Film ist improvisiert, weil man wahrscheinlich eine Szene ja nicht direkt genau nochmal so drehen kann, wie man sie vorher gedreht hat, weil die Tiere reagieren ja wahrscheinlich in irgendeiner Form anders.
Tatsächlich waren sie wahnsinnig diszipliniert. Also wir konnten tatsächlich Momente wieder so drehen. Also man muss ja irgendwie versuchen, den Anschluss zu gewährleisten. Dann gab es natürlich auch Momente, in denen wir freier waren. Und es gab natürlich unterschiedliche Methoden, auch die Hunde zu entlasten. Also die Hunde haben jetzt natürlich nicht so viele. Man hat immer auch auf die Ruhezeiten oder darauf geachtet, dass es den Hunden dabei gut geht. Manche Hunde zum Beispiel hatten auch, also manche Hunde gab es sozusagen als Zwillingspärchen, ja, so. Meine Hündin natürlich nicht, Dottie.
War auch sehr speziell aus. Ich weiß nicht, wie oft es die so gegeben hätte.
Das ist absolut richtig erkannt. Dottie gibt es natürlich nur einmal, aber wir hatten auch so Dummies, ja, also Dummies, die angefertigt wurden, die dann eben aussahen wie der jeweilige Hund. Dass man jetzt auch mal in einer totalen oder weiß ich nicht, oder wenn man weiß, irgendwie man geht jetzt auf die Close-ups der Schauspielerinnen und Schauspieler, dann muss jetzt nicht der Hund da unten im Bild sitzen, wenn man den gar nicht sieht. Ja, so. Also das war ein Zusammenspiel von allen irgendwie. Aber ja, es ist natürlich ein ganz anderer Dreh, als wenn man jetzt ein Kammerspiel dreht, ohne Tiere, ja. Also so. Aber es war natürlich dadurch auch, hat so eine, wie soll ich sagen, also es war eine sehr schöne und sehr herzliche Atmosphäre. Und ich finde, das Tollste an Tieren ist einfach, dass die einen so ins Hier und Jetzt holen, ja. Und der Mensch ist ja gerne mal verkopft und auch bei Dreharbeiten gibt es natürlich auch Themen oder Geschichten, die erzählt werden, wo man irgendwie, und bei diesem Film ging es um was ganz anderes. Da ging es viel darum, eben im Hier und Jetzt zu sein. Das habe ich ganz besonders genossen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch sowas. Ist das was, wo Sie das Gefühl haben, dass das vielleicht auch die anderen Darsteller drumherum vielleicht von den Tieren so ein bisschen haben lernen können? Oder dass das auch die Botschaft ist, mit der der Film letztendlich rausgehen möchte? Was kann man von den Tieren so ein bisschen lernen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, man kann von Tieren tatsächlich ganz viel lernen. Und ich glaube, das hat eben, ich glaube, weil zum einen, glaube ich, spiegeln die natürlich auch, spiegeln die einem Dinge wieder, zum Beispiel Ungeduld oder so, ja, wenn man von Natur aus eher ungeduldig ist, das würde man dann im Zusammensein mit seinem Tier durchaus realisieren, ja, und dann fängt man so ein bisschen an, auch dank des Hundes oder eines anderen Tieres irgendwie sich vielleicht mit so einer Seite an sich auseinanderzusetzen, die einem vielleicht auch gar nicht so präsent war, dass die überhaupt so existiert. So war zumindest immer meine Erfahrung mit Hunden. Also meine Hunde haben mir auf jeden Fall auch wieder gespiegelt. Ungeduld zum Beispiel, ja, oder, und ich finde, die bringen aber auch, die haben so eine, die reagieren dann natürlich auch auf einen, ja, also wenn man irgendwie, wenn es einem nicht so gut geht oder so, das ist einfach unglaublich, da haben sie Antennen für, ja, und haben, glaube ich, deswegen auch so eine wunderbare, können so eine wunderbare Wirkung haben, weil sie halt, ja, nicht zu weit nach vorne gucken und nicht in der Vergangenheit leben, sondern im Hier und Jetzt.
Wie ist denn das, wenn man jetzt so den Drehort anguckt und die ganze Kulisse, die da hinter den Figuren irgendwie immer zu sehen ist? Das ist natürlich ein Traum. Wie viel hat das auch zu Ihrem Entscheidungsprozess beigetragen, dass Sie diese Produktion machen wollen, der Drehort?
Also ich muss sagen, gerade weil ich ein Hundemensch bin und meine eigenen Erfahrungen hatte und als ich das Drehbuch gelesen habe, musste ich so viel lachen und ich fand auch die Figur, die ich da spiele, die ja nicht nur sympathisch ist, ich fand das so lustig, ich habe mich amüsiert und ich glaube, das ist mir jedenfalls so gegangen bei der Entscheidung, aber ich glaube, das geht vielleicht auch den Leuten insgesamt so. Also das ist etwas, was ich im Moment sehne ich mich nach einem sogenannten Feel-Good-Movie, ja, oder auch die Bücher, die ich lese. Ich kann im Moment nichts zu Düsteres lesen, weil mir im Moment mit allem, was passiert, auch manchmal der Sinn danach steht, einfach kurz loslassen zu können. Und ich finde, dafür ist diese Geschichte einfach da so ganz wunderbar. Und so ging mir das eben auch beim Lesen. Achso, aber die Kulisse hatten Sie gefragt.
Ja,
Entschuldigung. Ja, und dann die natürlich auch. Die Kulisse. Also dann das noch obendrauf. Ja, wir waren untergebracht in einem Ort, der heißt Seefeld. Und das war natürlich unglaublich, in dieser Natur und in diesen Bergen drehen zu können. Das war natürlich auch nochmal ein Riesenplus.
Ich habe mich zwischendurch mal gefragt, ob es eine Leinwand ist, aber dann war es offensichtlich tatsächlich immer in freier Natur, oder? Dann
Tatsächlich wussten wir, dass die Leute sich fragen würden, ob es eine Leinwand ist, ja. Weil wir selber so sprachlos waren, ob der Schönheit, die sich da vor uns aufgetan hat an dem Tag, als wir gedreht haben. Also wir konnten es selber kaum glauben, weil wir einfach auch wahnsinniges Glück hatten an dem Tag mit diesem unglaublichen Wetter und diesem strahlenden blauen Himmel auf der Bergspitze. Das ist natürlich wirklich was ganz Besonderes. Aber es war so schön, dass wir dachten, uiuiui, die Leute werden das bestimmt sehen und sich fragen, ob das wirklich so sein kann. Ja.
Kann ich bestätigen, ja. War so. Es geht ja so ein bisschen darum, dass man auch zurücktritt irgendwie vom eigenen Leben in dem Fall, beziehungsweise es ist ja eine Therapie einerseits für die Hunde, aber in erster Linie ja für die Menschen. Gab es für Sie vielleicht in den Jahren, wo Sie jetzt in der Branche tätig sind, auch mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss mal zurücktreten, ich brauche von dem ganzen Film-Business vielleicht auch ein bisschen Abstand, um wieder zu mir selber zu finden?
Absolut, ja. Und immer wieder. Und ich glaube, das kann man aber wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass es Menschen in anderen Berufen auch so geht. Man verliert sich manchmal so. Ich glaube, wir sind so daran gewöhnt, auch in unserer Gesellschaft immer weiterzumachen und weiterzugehen und weiterzuarbeiten. Und auch gerade im selbstständigen Bereich, glaube ich, traut man sich oftmals nicht zu sagen, auch wenn ein Angebot kommt, dass man auch mal sagt, Da muss ich jetzt einmal passen, ja, weil ich brauche einfach mal jetzt die Zeit für mich oder für meine Familie. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man da versucht, in sich reinzuhören und versucht, Grenzen auch zu erspüren, sozusagen, bevor sie überschritten wurden. Und natürlich in der Filmwelt und in der Filmbranche, wo immer sehr viel auch gleichzeitig passiert und es sind immer sehr viele Menschen um einen rum und so, da ist das, also das gab es öfter bei mir, dass ich dachte, aber ich habe da auch großes Glück, mein Mann ist auch Schauspieler, das hat mir am Anfang, habe ich gedacht, oh je, hoffentlich ist das dann nicht doppelt so viel, also doppelter Wahnsinn sozusagen, aber wir ticken da sehr ähnlich und wir können da auch ganz gut aufeinander Acht geben, so das, und wir haben komischerweise, wir haben uns gesucht und gefunden, wir haben gleich relativ am Anfang gesagt, dass uns quasi unser Leben, dass das Leben an erster Stelle steht, nicht okay, die Karriere, so.
Und das heißt, also das habe ich mich nämlich auch gefragt, wird dann am Esstisch zu Hause auch über Film geredet, wenn man halt einen Partner hat, der in der gleichen Branche ist, oder ist das was, was man wirklich dann auch ausblenden kann?
Ach doch, wir reden gerne über Film, aber eben nicht nur. Also es ist total schön, finde ich, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der, also es war nie mein Wunsch, mit einem Schauspieler zusammen zu sein, bevor ich mich dann so Hals über Kopf in meinen Mann Sam verliebt habe. Aber da habe ich immer gedacht, also das wäre ja wirklich der Albtraum, ja, mit durchs Leben zu gehen mit jemandem, der denselben Beruf macht. Aber tatsächlich hat sich herauskristallisiert relativ schnell, dass es einfach auch wirklich wunderbar ist, wenn man darüber sich dann mit jemandem austauscht kann, der das genau versteht und der weiß, wovon man spricht und so, ja. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viele Themen, nicht nur Film, zum Glück.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Was sind denn die kommenden Projekte, wo wir uns bei Ihnen drauf freuen dürfen?
Also das Jahr, in dem ich Eat, Pray, Bark gedreht habe, war ein ganz tolles Jahr. Da habe ich mit meinem Mann zusammen einen Film gedreht in England, der nicht weiter weg sein könnte von dem, was Eat, Pray, Bark ist. Der Film heißt Bulk und wir sind gerade auf der Suche und es passieren da ein paar schöne Sachen in die Richtung nach einem deutschen Verleiher, weil ich mich riesig freuen würde, wenn man den auch hier in Deutschland sehen könnte. Das ist wirklich ein Film noir, auch ein bisschen Science Fiction und den haben wir gedreht mit einem absoluten Lieblingsregisseur von uns beiden, Ben Wheatley. Naja, und der könnte eben nicht weiter entfernt sein von dem, was Eat, Pray, Bark ist, was für mich als Schauspielerin immer dann ganz wunderbar ist, dass ich dann in einem Jahr zwei so unterschiedliche Sachen machen konnte. Und letztes Jahr habe ich auch zwei ganz tolle Projekte gedreht. Einen Kinofilm, einen Thriller, der hoffentlich dieses Jahr noch ins Kino kommen wird. Und auch eine ganz tolle Serie, verrückterweise wieder an der Seite meines Mannes. Und dazu kann ich aber leider noch nichts sagen. Nur, dass da was Schönes kommt.
Okay, es bleibt spannend. Ja. Jetzt aber erstmal, Eat, Pray, Bark ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Vielen Dank, Alexandra Maria Lara, fürs Gespräch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.
Er ist wieder da. Hallo Henrik.
Hi.
Wir sprechen jetzt über The Testaments, die Zeuginnen, ab 8.4. bei Disney Plus verfügbar. Es sind insgesamt 10 Folgen, die zu sehen sein werden. Und Ausgangspunkt ist die Serie The Handmaid's Tale. Das war eine super erfolgreiche Serie, wenn wir nur auf die Emmys gucken. Es waren 77 Nominierungen, 15 gewonnene Preise. Und nach 6 Staffeln war vergangenes Jahr Feierabend. Aber nach der Serie ist vor dem Spin-off, das haben wir jetzt mittlerweile gelernt. Und jetzt musst du aber erst mal sagen, um was geht's denn jetzt bei dieser Produktion?
Ja, man muss da ganz kurz, glaube ich, mit der Ausgangssituation anfangen, die auch in Handmaid's Tale bestimmt ist. Das spielt halt nicht in unserer Wirklichkeit, beziehungsweise spielt in einer nahen Zukunft. Das ist eine Dystopie. Und es spielt in der Welt oder in einem Land, das auf dem ehemaligen oder auf dem Boden der ehemaligen USA steht, nämlich Gilead, ein christlich fundamentaler totalitärer Staat, also wirklich eine Diktatur, streng gläubige Grundsätze, und dort sind Frauen weitestgehend rechtlos, also die sind da, um Kinder zu bekommen, aber auch nur, wenn sie können, weil durch Umweltzerstörung und Krankheiten sind die Menschen weniger fruchtbar, und die wenigen Frauen, die noch biologisch Kinder bekommen können, die werden in dieser Welt, in diesem Land Gilead, versklavt und vergewaltigt, und das alles im Namen Gottes, um Kinder zu gebären, um das Land am Leben zu halten und um der herrschenden Klasse Nachwuchs zu gebären. Das ist ziemlich grausam. Und in The Handmaid's Tale erlebten wir eine Frau, die dort eben sogenannte Dienstmagd war und einer Familie zugeordnet war und deren Aufgabe es war, für Nachwuchs zu sorgen. Und die konnte sich befreien nach 6 Staffeln. Und jetzt The Testaments spielt ein paar Jahre nach Ende der Hauptserie. Dort geht es um einen Teenager, Agnes McKenzie. Ihr genaues Alter wird nicht gesagt, aber sie ist vielleicht ungefähr 14, 15. Und wie jedes Mädchen in Gilead geht sie auf eine Schule, um zu lernen, wie man als Frau später sich benehmen soll. Die Regeln, die sie zu befolgen hat, sind sehr hart. Und wenn man dort gegen die Regeln verstößt, wird man bestraft. Und es ist also eine sehr harte Schule, die sie durchlaufen muss. Und eines Tages, das passiert in der ersten Folge und damit verrate ich nicht zu viel, bekommt sie halt ihre Periode und dadurch weiß sie, oje, ich bin eventuell fruchtbar und meine Zukunft könnte sein, dass ich Kinder gebären muss. Da dieses Mädchen in dieser Welt aufgewachsen ist, in dem Staat, kennt sie keine andere Realität und für sie ist das Normalität. Und sie blickt jetzt auf eine Zukunft, wo sie nicht genau weiß, soll ich mich darauf freuen, dass ich eine der Auserwählten bin oder ist das vielleicht gar nicht etwas Erstrebenswertes, jetzt hier als Gebärmaschine für Männer zu fungieren?
Nee, ist nicht erstrebenswert, würde ich jetzt erstmal behaupten, wenn ich das so höre, weil es ist einfach wahnsinnig makaber, das Ganze. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema jetzt in der Zeit irgendwie nochmal besonders wichtig ist, dass man das vielleicht nochmal auf den Schirm ruft jetzt? Weil es hat ja irgendwie schon auch so eine gewisse Aktualität.
Absolut. Das Originalbuch The Handmaid's Tale steht in den USA in mehreren Bundesstaaten auf einer roten Liste und darf dort nicht in Schulbibliotheken zum Beispiel ausliegen. Es soll verboten werden. Und allein das spricht schon dafür, dass der Inhalt brisant ist. Und auch in jetzt The Testaments gibt es eindeutige Bezüge. Und es gibt ein Zitat gleich in einer der ersten Folgen, wo eine Figur sagt, Gilead kam nicht über Nacht, sondern es begann mit Politikern, die große Worte gesagt haben und Unaussprechliches gewagt haben zu sagen. Und dadurch verschob sich halt die Moral und dadurch driftete die USA in ein anderes Land ab. Und das sind natürlich eindeutige Bezüge zur heutigen, einfach zur Gegenwart. Das kann man nicht leugnen. Und sowohl The Handmaid's Tale als auch The Testaments steht ganz klar immer so ein bisschen im Hintergedanken, so weit hergeholt ist das jetzt nicht. Vor allem, da es unter den Republikanern jetzt, die Trump unterstützen, auch Strömungen gibt von christlichen Fundamentalisten, deren Ziel es durchaus ist, Frauenrechte zu beschneiden und sozusagen Gottes gottgegebene Ordnung herzustellen, indem ein Mann die Familie führt und die Frau möglichst ruhig sein soll und keine Lust empfinden darf und möglichst für Nachwuchs sorgen soll. Also das steht jetzt nicht für alle Republikaner, aber es gibt Strömungen, die diese Ziele verfolgen.
Also ein mahnender Zeigefinger, den die Autorin da tatsächlich auch rausschickt und den wir alle auch wirklich ernst nehmen sollten in der Form. Was ich spannend finde, ist das zwischen diesen beiden Büchern, weil das basierte ja beides, also die Ausgangsserie sowie dieses Buch, beziehungsweise sowie dieses Spin-off basierte ja beides auf Büchern von der gleichen Autorin, wo aber eine ganze Menge Zeit zwischen lag. Ne? Es waren über 30 Jahre, die sie jetzt gebraucht hat, um dieses Buch irgendwie zu schreiben. Ich habe mich gefragt, ist vielleicht der Erfolg der Serie da auch ausschlaggebend? Also das kannst du jetzt auch nicht beantworten, aber es ist natürlich so dieser Gedanke, sie sieht, wie erfolgreich das Ganze ist, dass das auf Interesse stößt, dass man dann sagt, okay, ich gehe da nochmal in der nächste Runde. Die Frau ist ja auch nicht mehr die Jüngste, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Serie war vor allem in den Anfangsjahren in aller Munde. Und wie gesagt, die Realität hat die Serie oder die Bücher ein bisschen eingeholt und Margaret Atwood, glaube ich, hat sich schon auch deshalb wieder dem Thema zugewandt. Das kann ich jetzt nur mutmaßen, weil ich die definitive Antwort nicht weiß, aber das spielt auf jeden Fall mit rein. Und ganz interessant, im Hörbuch zu The Testaments, also dem neueren Buch, spricht auch eine der Darstellerinnen ihre eigene Rolle. Das heißt, selbst von Margaret Atwood ist diese Nähe hergestellt zur Serie, allein über die Buchveröffentlichung oder das Hörbuch, ja.
Wer ist dabei? Das ist natürlich jetzt eine wichtige Frage und ich glaube, da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis zu unserem Oscar-Special, was wir neulich hatten, weil als ich mir die Darsteller angeguckt habe, habe ich mich zumindest sehr gefreut. Aber du darfst einmal sagen, wer ist denn alles mit am Start?
Ja, du sprichst auf Chase Infinity an, das ist die Frau mit dem wunderbaren Namen, die auch, ja, glaube ich, dann am Ende auf der Bühne stand, als der beste Film gekürt worden ist. Sie spielt hier die Hauptrolle, Agnes McKenzie, Teenager. Sie ist in Wirklichkeit 25 Jahre alt, aber spielt hier einen Teenager. Und auf jeden Fall das bekannteste Gesicht, die jetzt ja wirklich quasi weltbekannt ist über seit dem letzten Jahr, muss man sagen. Und ansonsten gibt es noch eine wiederkehrende Rolle aus The Handmaid's Tale. Das ist die Rolle der Tante Lydia, gespielt von Anne Dowd. Das ist eine der prägenden Figuren in der Hauptserie gewesen. Die spielt eine Schulleiterin oder eine Erzieherin, die sehr, sehr streng ist und sehr, sehr für Ordnung sorgt, was ihre Mädchen in Anführungszeichen so tun. Aber die hat auch, die blickt auch durch das System und die ist ihr ist bewusst, dass das alles so ein bisschen auf Doppelmoral aufgebaut ist und sie hat ganz tief in sich drin auch noch ein gutes Gewissen. Die ist auch wieder dabei. Ansonsten viele junge Darstellerinnen, die man vom Gesicht her noch nicht so kennt und auch vom Namen nicht. Also ich denke, da könnten einige Newcomer draus hervorgehen aus dieser Serie, die ja auch wirklich mehr Coming of Age an der Elite-Schule ist, in einem dystopischen Umfeld, als jetzt die Hauptserie, die ja wirklich so erwachsenes Drama war.
Aber Coming of Age ist ein guter Übergang, den du mir lieferst. Ich habe nämlich gesehen, dass Disney damit rangeht mit einer Altersfreigabe ab 16. Da habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen, wenn du eine Coming of Age-Serie machst, gleichzeitig aber so ein hohes Alter tatsächlich festlegst?
Ja, schwierig. Das liegt natürlich am Thema, was echt hart ist. Also die Serie ist nicht so explizit, dass dort Dinge gezeigt werden, die furchtbar sind, aber es spielt halt unterschwellig die ganze Zeit eine Rolle, dass dieser Staat aufgebaut ist auf Unterdrückung und Vergewaltigung. Und das ist halt schon nichts für Kinder und man braucht, glaube ich, eine gewisse Reife gerade im Kopf, um mit dieser Serie was anfangen zu können, würde ich jetzt sagen. Also einem 12-jährigen Kind würde ich die jetzt wirklich nicht empfehlen unbedingt.
Bleibt mir zum Abschluss natürlich nur einmal die Frage, wie hat es dir denn gefallen? Also ich finde es super wichtig und super spannend, aber jetzt muss es natürlich auch einen gewissen Qualitätsnachweis liefern.
Also ich kann sagen, die Qualität kann gehalten werden von Handmaid's Tale. Handmaid's Tale war ja in den letzten Staffeln, das lief ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, bis letztes Jahr sogar noch, hat nicht mehr ganz so für Schlagzeilen gesorgt. Es ist inhaltlich ein bisschen abgeflacht im Vergleich zu den ersten Staffeln. Aber jetzt The Testaments bringt frischen Wind wieder rein durch eine neue Perspektive. Es werden junge Leute gezeigt, die mit dieser Welt aufgewachsen sind und die nichts anderes kennen, die sich hinterfragen, die das System hinterfragen. Und das finde ich erstmal spannend. Dann natürlich die vielen Bezüge zur heutigen Realität, die sich unterschwellig die ganze Zeit breit machen. Und nicht zuletzt, es ist auch toll gefilmt. Also ganz viele Draußendrehs, ganz viele tolle Einstellungen. Die Dienstmägde und auch ihre Aufseherinnen haben ja auch alle so Roben die ganze Zeit an. Und wenn die in Reihe und Glied gehen oder sich versammeln, und dann so eine Luftbildaufnahme kommt, sind schon immer tolle, tolle Bilder, die da eingefangen werden. Also optischer Hinsicht und inhaltlicher Hinsicht eine total tolle Serie, ja.
Ihr dürft also gespannt sein. The Testaments, die Zeuginnen, ist ab dem 8.4. bei Disney Plus verfügbar. Henrik, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. War mir eine Freude.
Und wir hören uns nicht erst zum nächsten Oscar-Special, sondern ich bin sicher, du kommst vorher nochmal wieder zu Besuch.
Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ciao.
Das war's schon wieder. Das war die neue Folge von All You Can Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt ein paar für euch spannende Streaming-Tipps rausgreifen können, die ihr jetzt die nächsten Tage schauen könnt. Also habt auf jeden Fall noch schöne und entspannte Ostertage und genau, lasst euch nicht stressen und wir hören uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge mit jeder Menge Streaming-Highlights. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Streamen. Bis dahin macht's gut. Tschüss!